Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um. Wir sind wieder da.
Hallo. Genau.
Ja, und also was soll ich sagen? Es ist wieder ein bisschen Feedback reingekommen. Über Spotify. Und zwar hat Piotrowski geschrieben, super cool, und ob wir mal über LH2904 reden können. Und der ist auf jeden Fall mit auf der Liste für die nächsten Folgen.
Okay.
Dann schrieb Jasmin, danke für den großartigen Podcast, ich höre aus Wien in Österreich. Alle Stimmen sind sehr angenehm und ich hoffe auf noch viele weitere Folgen. Da geben wir uns Mühe, das sollte...
Auf jeden Fall, das sollte machbar sein.
Ja, das denke ich auch. Und Atriata P5 schreibt, ihr erzählt so gut, habt ihr schon mal was über EasyJet 6074 gemacht? Und das haben wir auch nicht, aber auch der geht mit auf die Liste.
Okay, dann haben wir ja wieder Stoff.
Genau, weil heute geht es nämlich auch um einen Fall, der sich gewünscht wurde. Und ich gestehe... Bis der Wunsch bei mir eingegangen ist, wusste ich tatsächlich von dem Unfall gar nichts.
Ja, aber gut, es gibt ja auch so viele Unfälle.
Genau.
Eigentlich in den ganzen Jahren.
Ja.
Manchmal hört man auch nicht alles, ne?
Das stimmt. Und der ist aber tatsächlich interessant. Und ja. Und dann habe ich noch eine kleine Bitte. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute bei Spotify nur bewerten, wenn sie unseren Podcast nicht so toll finden. Also, wenn ihr unseren Podcast toll findet, dann lasst doch bitte bei Spotify 5 Sterne da. Damit würdet ihr uns wirklich, wirklich helfen. Ja, und dann starten wir direkt rein, oder?
Ja, bin gespannt.
Es geht zurück zum 8. Juni 83. Und zwar geht es um einen Flug vom Cold Bay Airport in Alaska nach Seattle, Washington. Geschätzte Flugzeit circa 5 Stunden. Geflogen wird das Ganze mit einer Lockheed L-188 Electra. Und hierbei handelt es sich um eine Turboprop-Maschine des amerikanischen Herstellers Lockheed. 1957 ging das erste ihrer Art als Verkehrsflugzeug in Betrieb. Also als erstes Turboprop-Flugzeug, das in den USA gebaut wurde.
Mhm.
Die L-188 Electra war 31,85 Meter lang, hatte eine Spannweite von 30,18 Metern und Platz für bis zu 98 Passagiere. An jedem Flügel 2 große Propeller. Bei maximaler Nutzlast hatte sie eine Reichweite von ca. 3500 Kilometern und ansonsten schaffte sie aber rund 4400 Kilometer. Kommen wir aber jetzt langsam zum 8. Juni 83, ein Mittwoch. Das Flugzeug vom heutigen Tag hatte das Kennzeichen November 1968 Romeo und die Seriennummer 2007.
Wie gruselig, ne? 1968?
Ja.
Mein Geburtsjahr.
Ja. Kannst du mal sehen.
Ja, das stimmt.
Es hatte im Jahr 1959 seinen Erstflug und legte seitdem 32.994 Stunden in der Luft zurück. Ausgeliefert wurde die Maschine zunächst an Qantas, dann verließ an Air New Zealand, von dort an California Air Motive Corporation, allerdings nur 5 Tage lang, denn dann ging es zu Reef Aleutian Airlines. Und Reef Aleutian Airlines wurde am 24. März 1947 gegründet und bot nicht nur Linienflüge, sondern auch Charterflüge an. Allerdings muss man dazu sagen, dass Bob Reef schon im Jahr 1946 2 Flugzeuge kaufte für gerade einmal $20.000 und eine Anzahlung von $3.000 mit der Vereinbarung, den Rest über die nächsten 3 Jahre abzuzahlen.
Krass, oder?
Ja. Ja. Und jetzt guck mal, was heute die Flugzeuge kosten.
Ja, kannst du noch nicht mal bezahlen.
Also die Firmengeschichte ist wirklich super interessant. Lest das online gerne mal nach. Ich glaube, hier würde das jetzt den Rahmen sprengen, aber ich habe wirklich gestaunt, was der so auf die Beine gestellt hat. Und jetzt muss ich aber noch sagen, dass es diese Airline auch also mittlerweile nicht mehr gibt, denn am 5. Dezember 2000 stellte Reef Aleutian Airlines den Flugbetrieb ein. Der Wettbewerb und die hohen Treibstoffpreise machten ein Weiterfliegen einfach nicht möglich, denn Zuletzt bestand die Flotte nur noch aus Propellerflugzeugen und einer einzelnen Boeing 727.
Okay.
War halt auch dann einfach nicht mehr zeitgemäß.
Ja, nee, das stimmt.
Gucken wir jetzt aber ins Cockpit. Hier befinden sich Kapitän James Gibson. Er ist zu diesem Zeitpunkt 54 Jahre alt und kommt auf ungefähr 5700 Flugstunden im Cockpit einer L-188 Electra. An seiner Seite befindet sich der 39-jährige First Officer Gary Lindner. Und der dritte Mann ist Flugingenieur Gerald, genannt Moose Lauren, 46 Jahre alt. Und mehr konnte ich tatsächlich über die drei nicht finden.
Okay.
Die 10 Passagiere des heutigen Tages boarden und werden von 2 Flugbegleiterinnen versorgt.
Nur 10?
Ja.
Okay.
Fand ich auch merkwürdig. Aber dann habe ich mir Cold Bay ein bisschen angeschaut. Und dann machte das Ganze auch Sinn. Denn Cold Bay ist zwar ein wichtiges Handelszentrum, ganz westlich Richtung Aleuteninseln, aber hat laut Zensus, also Zählung im Jahr 2020, nur 50 Einwohner.
Oh.
Also ein ganz kleines Städtchen.
Ja, okay.
Und okay, jetzt liegen 37 Jahre dazwischen, zwischen diesen Zählungen. Aber also vielleicht waren es 83 noch ein paar mehr. Aber jetzt wahrscheinlich auch nicht Zehntausende.
Nee.
Es geht also los. Die Lockheed L-188 Electra beschleunigt. Und nach dem Erreichen der Abhebegeschwindigkeit erhebt sich die Propellermaschine in den Himmel über Alaska. Fahrwerk rein. Das Flugzeug steigt und Kapitän Gibson bringt Reef Aleutian Airways Flug 8 über den Pazifik auf Kurs Richtung Seattle. Doch dann nehmen die Männer im Cockpit ein Geräusch wahr, das sie nicht kennen. Es ist doch eher ein Vibrieren als ein Geräusch und fühlt sich auch eher wie ein Vibrieren an. Bordingenieur Moose Lauren macht sich auf den Weg in die Kabine. Vielleicht kann er von dort erkennen, wo das Problem liegen könnte. Während Kapitän und First Officer nun also alleine sind, werden die Vibrationen immer stärker. Mittlerweile kann man sie sogar am Steuerhorn sehen. Der ausschlaggebende Punkt, um umzukehren.
Ja, besser ist, ne?
Ja, definitiv. Ja. Bevor mehr passiert.
Eben, genau.
Während das jetzt also beschlossene Sache ist, schauen Bordingenieur Lauren und Chefflugbegleiterin Wendy Kroon nach den Propellern. Und gerade als sie aus dem Fenster zu Propeller 3 und 4 sehen, trauen sie ihren Augen nicht. Der Propeller von Motor Nummer 4 löst sich aus seiner Verankerung, fliegt ein Stück nach vorne, kommt dann zurück, schlägt gegen den Motor und verschwindet dann unter dem Flugzeug. Ein weiterer Schlag. Die Propellerschaufel schnitt dabei den Boden des Flugzeugs auf, wie ein Dosenöffner eine Dose.
Oha.
Ja. Sofort gab es einen Riesenknall und alles war voll mit weißem Nebel. Der Druckabfall war so heftig, dass teilweise Trommelfelle platzten. Der weiße Nebel war wie schon in der letzten Episode Wasserdampf, der so plötzlich kondensierte. Als sich der Nebel verzog und die Piloten wieder etwas sahen, befanden sie sich schon in einer Rechtskurve. Die Konsequenz davon, dass nun die 2 Motoren auf der linken Seite mehr Schub gaben als die rechte. Beim Versuch gegenzusteuern, merken die beiden jedoch sehr schnell, dass sich das Steuerhorn kaum bzw. gar nicht bewegen lässt. Szenenwechsel. Die Flugbegleiterin Victoria Fredenhagen aus dem hinteren Teil der Lockheed greift sofort nach der tragbaren Sauerstoffflasche und hilft dann den Passagieren dabei, dass sie ihre Masken schnell und richtig aufsetzen. Die andere Flugbegleiterin und der Bordingenieur haben sich mittlerweile wieder aufgerappelt, nachdem sie durch den heftigen Ruck zu Fall gekommen waren. Moose Lauren macht sich auf den Weg zurück ins Cockpit. Zeitgleich möchte Flugbegleiterin Wendy Kroon die Passagiere vom vorderen in den hinteren Teil der Maschine bringen. Sie ist schon drauf und dran, den ersten Schritt zu machen, als sie sich im letzten Moment noch an einem Gepäcknetz festhalten kann, denn vor ihr im Boden, genau dort, wo sie ihren Fuß aufsetzen wollte, klaffte ein Riss im Boden. In einem späteren Interview sagt sie, dass sie das Meer und sogar die Gischt der Wellen sehen konnte. Also, wer aufgepasst hat, es wird ein Happy End.
Ja, genau, weil sie sagte sie am Interview.
Bordingenieur Lauren betritt geschockt das Cockpit und berichtet den ahnungslosen Piloten davon, dass Propeller 4 nicht mehr da ist. Die Piloten, die mittlerweile auch ihre Sauerstoffmasken aufgesetzt hatten, fragten noch einmal nach. Doch der Bordingenieur bestätigt noch einmal, dass der Propeller einfach abgeflogen und danach verschwunden ist. Während er das erklärt, schaltet er Motor Nummer 4 nun komplett aus. First Officer Lindner versucht, die Lockheed in den Sinkflug zu bringen, denn sie müssen eine Flughöhe erreichen, in der sie ohne Maske atmen können. Doch das Steuerhorn ist wie festgenagelt. Kapitän Gibson fällt auf, dass sich der Autopilot abgeschaltet hat. Er schaltet ihn wieder ein und schafft es so, das Flugzeug auszugleichen. Anscheinend sind die Steuerkabel der manuellen Steuerung verklemmt oder defekt. Die des Autopiloten dagegen scheinen zu funktionieren. Und so beginnt Reef Aleutian Airways Flug 8 langsam, aber stabil zu sinken. Es scheint also erst einmal alles unter Kontrolle zu sein. Bis die Flugbegleiterin das Cockpit betritt und von dem Loch im Boden berichtet.
Ach, das hat vorhin gar keiner gesehen?
Nee, der Bordingenieur hatte das nicht gesehen. Also der hat gesehen, dass der abgefallen ist, ist dann irgendwie, dann sind die ja zusammen auf dem Boden gerumpelt.
Ja.
Und dann ist er ja quasi direkt aufgestanden und es ist nicht aufgefallen.
Okay.
Die drei können es nicht glauben. Der Kapitän weiß jetzt, dass er die Fluggeschwindigkeit verringern muss. Denn bei dem Tempo und einem Riss im Boden kann es sonst passieren, dass die Maschine auseinanderreißt. So weit, so gut. Doch beim Versuch, die Schubhebel zurückzuziehen, bemerken sie, dass diese keine Funktion mehr haben.
Naja, aber immer wenn man denkt, ne, es kann nicht schlimmer werden.
Ja, tja. Genau. Anscheinend sind nämlich auch diese Steuerkabel beschädigt worden. Aber vielleicht können sie mit Hilfe des Autopiloten das Flugzeug drehen und zurück nach Cold Bay fliegen. Also, den Drehregler des Autopiloten leicht nach rechts. Doch anstatt einer leichten, sanften Kurve einzuleiten, legt sich die Lockheed komplett auf die Seite. Autopilot wieder nach links. Hierfür brauchen sie den gesamten Spielraum, denn schließlich gibt es rechts nur noch einen Motor. Aber sie schaffen es und dann fliegen sie wieder geradeaus. Doch damit geht es auch immer weiter aufs Meer hinaus, viel zu schnell und viel zu hoch. Zwar lässt der Autopilot Reef 8 sinken, aber eben sehr langsam. Zeit, einen Notruf abzusetzen. Und dieser erreicht ein Area Control Center Lotsen in Anchorage, Alaska. Nachdem dieser die ganze Beschädigung gehört und erfahren hat, was alles nicht mehr funktioniert, rechnet er mit dem Schlimmsten. Doch dann gibt es auch endlich mal was Positives. Der Autopilot hat es geschafft, das Flugzeug auf eine Höhe von 10.000 Fuß zu bringen und er kann diese Höhe auch halten.
Naja, bei 10.000 Fuß können sie ja auch wieder ohne Sauerstoffmasken atmen, oder?
Ja, genau. Ja. Schon mal eine Sorge weniger.
Naja, sind aber trotzdem noch viele Sorgen ja, übrig.
Definitiv. Aber First Officer Gary Lindner hat eine Idee. Er greift das Steuerhorn und probiert aus, ob er eventuell mehr steuern kann als der Kapitän. Kapitän Gibson will aber, dass er sofort wieder aufhört. Und so versuchen sie es weiter mit dem Autopiloten. Es scheint zu funktionieren. Sie fliegen langsam nach rechts in einer sehr großen Kurve.
Aber zumindest geht es überhaupt zurück. Also
ja, dass sie es überhaupt geschafft haben. Ja, das stimmt. Doch da lauert eben schon das nächste Problem. Denn wie sollen sie landen? Damals gab es sowas wie ILS zum Beispiel noch gar nicht. Sie wissen, dass sie ohne die manuelle Steuerung nicht landen können. Und selbst wenn doch, sind sie viel zu schnell. Bei der Landebahn in Cold Bay wäre das Risiko zu hoch, einfach darüber hinauszuschießen. Nächste Idee wäre der Flughafen von King Salman. Doch Bordingenieur Moose berechnet auch bei einer Länge von ca. 2700 Metern kein gutes Ergebnis aus.
Also müssen sie doch aufs Meer ausweichen, oder?
Ja, also sie überlegen,
Ja.
Aber der Lotse von dem Area Control Center ist absolut gegen eine Notwasserung.
Okay.
Weil das ist ja offenes Meer, das ist ja...
Kann ich verstehen, aber das Ganze machen sie ja nun auch nicht freiwillig. Hat er denn eine bessere Idee, oder?
Ja, hat er. Und zwar schlägt er den Ted Stevens Airport in Anchorage vor. Hier gibt es nämlich zwei Landebahnen, die beide länger als 3 Kilometer sind. Und der nächste Vorteil ist, dass eben die Großstadt in der Nähe ist. Bedeutet, Feuerwehr und Krankenhäuser sind viel besser ausgerüstet.
Ja, als einleuchtend.
Genau. Doch auch das ist eben gar nicht so einfach. Denn erstens ist Anchorage noch knapp 700 Kilometer entfernt. Zweitens liegt es mitten in den Aleuten, einem Gebirge mit bis zu 3000 Meter hohen Bergen. Und drittens, falls es dort zu wetterbedingten Turbulenzen kommt, weiß niemand, ob das beschädigte Flugzeug nicht doch auseinanderbricht. Mit Hilfe des Autopiloten und voller Kraft aufs Steuerhorn schaffen sie aber trotzdem, den Kurs nach Anchorage zu halten. So, und jetzt halte ich fest. Nach 4 Stunden beginnen sie endlich den Landeanflug.
Nach 4 Stunden?
Ja.
Ja, Hammer.
Also, das ist...
Ja.
Sie fliegen Kurven über dem Flughafen, denn hier können sie nun testen, was mit dem Autopiloten und der bisher manuellen Steuerung geht und was eben nicht. Und zeitgleich betritt ein Bordingenieur das Area Control Center. Er versucht anhand der Handbücher herauszufinden, was sie noch machen können. Schließlich ist er dafür, den Autopiloten abzuschalten, um zu sehen, was passiert. Denn eventuell funktioniert die manuelle Steuerung doch besser als gedacht.
Ja, aber was ist, wenn nicht? Ist das nicht fahrlässig? Ich meine, vielleicht verlieren sie so noch den letzten Rest Kontrolle. Man weiß das ja nicht.
Das stimmt, ja. Also theoretisch schon, und es ist tatsächlich ein Risiko, und wirklich begeistert sind die jetzt davon auch
nicht. Naja, aber auf der anderen Seite, man greift nach jedem Strohhalm, ne?
Ja, und viel aussichtsloser als jetzt kann es auch nicht werden.
Kann auch nicht werden, genau.
Also eben volles Risiko, Autopilot aus. Und das Flugzeug? Es liegt weiterhin ruhig in der Luft. Doch steuerbar ist es immer noch nicht wirklich. Autopilot wieder an. Doch haben sie so überhaupt eine Chance, die Lockheed L-188 Electra zu landen? Kapitän Gibson braucht eine Pause. Schließlich kämpfen die drei schon seit Stunden, und das mit einem verklemmten Steuerhorn. First Officer Lindner soll übernehmen, und während dieser nun das Steuer fest in der Hand hält und das Flugzeug langsam und sanft Kurven fliegt, fällt ihm plötzlich auf, dass der Autopilot deaktiviert ist. Warum auch immer. Aber als er den anderen beiden das erzählt, schöpfen sie neue Hoffnung. Anscheinend ist die Steuerung auf seiner Seite nicht mehr verklemmt. Jetzt haben sie endlich die manuelle Kontrolle, die sie brauchen, um den Anchorage Airport anzufliegen.
Aber zu schnell sind sie ja immer noch, oder?
Ja, genau. Und deshalb wollen sie jetzt Motor 1 abschalten, also genau den Propeller, der exakt gegenüber von Motor 4 liegt. Doch der Bordingenieur im Area Control Center warnt sie zum Glück noch rechtzeitig.
Wieso?
Weil an Motor 1 die gesamte Hydraulik hängt. Und deshalb entscheiden sie sich jetzt also, Motor 2 abzuschalten, weil ansonsten hätten sie gar keine, also auf noch weniger Kontrolle als jetzt. Doch auch mit nur noch 2 Propellern verlangsamen sie nur um 15 Knoten. 185 Knoten sind immer noch viel zu schnell zum Landen. Und trotzdem müssen sie es versuchen. Die Flugbegleiterin bereiten die Passagiere auf die Notlandung vor, auch wenn das bedeutet, dass Flugbegleiterin Kroon darüber über das Loch im Boden steigen muss.
Da sieht man mal wieder, wie sehr die Crew unterschätzt wird. Ne? Sie bringen uns eben nicht nur Getränke, sondern retten im Zweifelfall auch unser Leben.
Ja.
Ich meine, gut, dabei werden sie ja auch ausgebildet. Zwar nicht für sowas.
Das stimmt, aber das vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele Leute.
Genau. Das stimmt.
Also das muss man ja immer wieder ganz klar sagen.
Ja, ja. Ich meine, gut, man kommt natürlich so ein Unglück, sag ich mal, oder so ein
hoffentlich
Ereignis.
Hoffentlich nie.
Hoffentlich nie wieder, also, aber ja, man sollte das schon wertschätzen.
Ja, das sehe ich genauso. Die Kabine ist jetzt also bereit, also zumindest so bereit, wie man auf eine Notlandung sein kann. Fahrwerk raus. Die Schwelle der Landebahn kommt näher. Mittlerweile fliegen sie mit einer Geschwindigkeit von 170 Knoten und sind damit immer noch knapp 50 Knoten zu schnell. Kapitän Gibson sagt später in einem Interview, er hätte so ein Gefühl gehabt. Und deshalb entscheidet er, durchstarten. Fahrwerk rein. Alle hatten gehofft, dass der Albtraum endlich ein Ende hat, doch sie müssen noch durchhalten. Sie fliegen wieder eine große Kurve übers Meer und dann beginnt der Landeanflug erneut. Jetzt trifft der Kapitän die Entscheidung, bei diesem Versuch die Motoren komplett abzuschalten, sobald sie den Boden berühren.
Also quasi der letzte Versuch.
Richtig. Klappt das nämlich nicht, können sie nicht mehr durchstarten, weil so schnell kriegst du die Motoren einfach nicht wieder an. Und diesmal setzen sie auf, mit 146 Knoten. Notabschaltung von Motor 1 und 3. Und jetzt bleibt einfach nur noch beten, denn was haben wir vorhin gelernt, was passiert, wenn Motor 1 abgeschaltet wird?
Sie haben keine Hydraulik mehr.
Genau. Sie rasen jetzt über die Landebahn, ohne dass sie noch irgendetwas tun können. Außer die Notbremsung zu aktivieren. Doch durch die extreme Geschwindigkeit fängt das Bugrad Feuer. Dann kommt das Ende von Landebahn 6 rechts und dahinter befindet sich ein Graben. Und genau hier rollen sie noch rein, bevor Reef Illusion Airlines Flug 8 endlich zum Stehen kommt. Sie haben es geschafft. Niemand ist verletzt. Auch die Feuerwehr leistet ganze Arbeit, denn die Flammen am Bugrad sind so schnell gelöscht und zur Sicherheit versinkt die Lockheed schon kurze Zeit später unter einem Schaumteppich. Insgesamt hat dieser Horrortrip 6 Stunden gedauert.
Oder ich glaube, das sind so 6 Stunden, wo ich, glaube ich, wie 6 Jahre gealtert wäre oder
ja,
wie auch immer.
Vor allem, also, das muss man, 6 Stunden Todesangst.
Ja,
das ist ja
das,
unfassbar. Ja,
keiner weiß, was weiterhin passiert oder ob es gut geht. Ja, das ist ganz schrecklich.
Also, ja, aber wie geht's jetzt weiter? Jetzt ist die NTSB am Zug. Wobei man dazu sagen muss, dass es nicht das erste Mal war, dass dieser Flugzeugtyp einen Propeller verlor. Denn seit 1965 ist das Ganze schon 4-mal passiert.
Krass.
Mhm. Der Chefermittler in diesem Fall kommt zu dem Schluss, dass es nur 2 mögliche Ursachen für das Ganze gibt. Entweder Ermüdungsbrüche durch einen früheren Schaden oder es lag eventuell an einer Schwachstelle im Getriebe. Doch eigentlich brauchen sie, um die genaue Ursache herauszufinden, eben den Propeller und das Getriebe. Aber beides liegt irgendwo im Ozean. Durch die Befragung der Crew erfahren die ermittelnden Beamten von den starken Vibrationen, bevor der Propeller abriss. Und zwar ist die Lockheed L-188 Electra für Vibrationen bekannt, aber anscheinend eben nicht für so extreme. Deshalb schauen sie sich nun die Gummidämpfer an, die diese eigentlich abfedern sollen. Doch auch hier ist nichts zu finden. Egal, was sie untersuchen, sie finden nichts. Und das ist auch der Grund, warum im Abschlussbericht kein wirklicher Grund aufgeführt wird. Es war schlicht und einfach keiner zu ermitteln, weil, wie eben schon gesagt, die Teile, die eventuell Licht ins Dunkle bringen könnten, einfach nicht zu finden waren.
Ja, aber das ist ja wirklich unbefriedigend. Vor allem, weil ja sicher noch mehr Flugzeuge von dem Typ geflogen sind.
Genau das ist es. Ja.
Ja, eigentlich kriegen sie es ja raus und dann werden Verbesserungen gemacht oder...
Ja, richtig.
Ja.
Und jetzt versuchen sie aber zumindest noch herauszufinden, warum die 3 im Cockpit eben so Probleme mit der Steuerung hatten. Denn das war bei den 4 anderen Propellerverlusten eben nicht der Fall. Und die Erklärung finden sie im Kabinenboden, genau dort, wo eben dieser große Riss war. Die Steuerseile waren eingeklemmt, doch der Autopilot steuert seine Steuerkabel eben mit Hydraulik und kann so viel mehr Kraft aufwenden.
Ja, aber zum Schluss konnte doch auch der First Officer wieder ein bisschen manuell steuern, oder nicht?
Das stimmt. Und
warum auch immer.
Ja, zeigt sich jetzt tatsächlich bei genauerer Augenscheinnahme. Denn die Steuerkabel der manuellen Steuerung haben die ganzen 6 Stunden über Furchen in die Kabelkanäle gesägt und das hat ihnen letztendlich so viel Spielraum ermöglicht, dass sie landen konnten.
Das ja.
Also diese Drahtseile haben einfach so lange gesägt
ja.
Und dass es dann ausgereicht hat.
Unglaublich, ne?
Ja. Die NTSB ist sich sicher, wenn Kapitän Gibson keine Notabschaltung der Motoren nach der Landung veranlasst hätte, wäre es nicht so glimpflich ausgegangen. Kapitän James Gibson, traf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und erhielt eine persönliche Ehrung. Von der Airline Pilots Association erhielten Kapitän Gibson, First Officer Gary Lindner und Bordingenieur Gerald Moose Lauren ein Jahr nach dem Unglück den Superior Airmanship Award. Und alle drei flogen danach auch weiterhin noch für Reef Aleutian Airways. Bordingenieur Lauren heiratete 85, also zwei Jahre nach dem Ganzen, die Flugbegleiterin des gleichen Fluges, ja, Wendy Kroon.
Okay.
Und das fand ich schon sehr, sehr zum Schmunzeln. Ich habe aber tatsächlich noch zwei kuriose Fakten, bevor ich dann noch erzählen kann, was mit dem Flugzeug geschehen ist. Ist nämlich tatsächlich in der heutigen Folge auch ganz spannend.
Jetzt machst du mich aber neugierig.
Ja,
warte. Also nicht nur mich, ich glaube, die Zuhörer auch.
Ja, ich hoffe. Warte ab, denn einer der Passagiere fragte tatsächlich noch vor dem Aussteigen nach diesem 6-Stunden-Horrortrip, wann denn der nächste Flug nach Seattle gehen würde.
Ja, manche sind so, das weiß ich nicht, das breit an ihn ab oder...
Ich wäre Bahn gefahren.
Ich wäre gar nicht mehr los, glaube ich. Weder mit Bahn, Auto, Bus, keine ja. Ahnung. Also ich wäre erstmal durch, out of order.
Ja.
Krass.
Und Kuriosität Nummer 2, Kapitän Gibson bestand darauf, dass sie beim Verlassen des Flugzeugs gut aussehen. Und das heißt eben in voller Uniform, mit Hüten, Mänteln und Krawatten.
Ja, das ist auch wieder solche Sache.
Aber das fand ich schon wirklich, also...
Ja, gut, es wäre für mich jetzt nicht erste Priorität, aber... Vielleicht ein Eiderschlag vielleicht.
Ja, ja. Das denke ich mal.
Wollt ihr noch, dass die Fluggesellschaft noch gut dasteht, ja, vielleicht oder so? Ja.
Ja. Und also das Flugzeug ist nicht verschrottet worden, denn das Flugzeug wurde repariert und flog dann tatsächlich noch weitere 18 Jahre unfallfrei, bevor es dann in den USA abgemeldet wurde und nach Kanada exportiert wurde. Mit der Kennung Charlie-Golf Hotel Zulu India bekam sie ein neues, zweites Leben als Feuerlöschflugzeug.
Oh, cool.
Mhm. 2020 half sie bei der Bekämpfung der Waldbrände in Kalifornien in den USA, bevor sie am 28. August 2020 zu ihrem Stützpunkt in Alberta in Kanada zurückkehrte. Und das, was ich herausfinden konnte, fliegt sie immer noch, beziehungsweise wäre sie zumindest im Notfall immer noch einsatzbereit.
Ja, Hammer.
Ja, da hat sie mal ein schönes zweites Leben
bekommen. Da hat sie mal ein schönes zweites Leben bekommen, ja, das stimmt.
Mhm.
Und sie hilft halt nach eben noch Menschen, ne?
Genau.
Ja, das ist ja, auch wenn es 10 Leute sind, oder werden ja halt mit den,
ja,
mit den,
ja, 15.
Mit der Besatzung,
ja,
15,
genau.
Aber da kann man wieder sagen, zum Glück.
Ja, das, ja, stimmt. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende. Ich fand die Folge sehr spannend. Wie gesagt, kannte die vorher gar nicht.
Nee, ich habe auch noch nie von gehört.
Wenn ihr auch sowas habt, dann schickt uns das gerne rüber. Dann gucken wir uns das an und vielleicht erzählen wir euch dann euren Fall, den ihr gerne hören wollt.
Ja, genau.
Und damit würde ich dann schon sagen, die Outtakes gibt es gleich am Ende der Folge. Und wir hören uns in 14 Tagen.
Alles klar. Bis in 14 Tagen.
Tschüss. Doch dann die Männer im Cockpit Achso, da habe ich ein Wort vergessen. Als sich der Nebel verzog und die Politikpiloten. Oh. Es scheint, als würde nun alles unter Kontrolle sein, Aber wie geht's jetzt weiter? Jetzt ist die NTSB am Zug. Verschrieben.
NTSB am Zug.
Das ist die Spracherkennung.
Ja. Shit.